Ogun McKenna.
Ogun und das verschwundene Herz. 2. Suchen und nicht finden. Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, erschiene den Menschen alles genauso wie es ist, unendlich. William Blake.
Es war warm geworden. Ogun schwitzte unter seiner Motorradjacke. Ich muss unbedingt das Winterfutter rausknöpfen, dachte er. Die Sonne hatte jetzt enorme Kraft, obwohl es sehr windig war. Ogun stand auf dem Notfallparkplatz des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg. Er hatte sich mit dem Roller einfach an der Schranke vorbeigemogelt und wartete auf Susanne Tröger, die Hauptkommissarin der Kripo in Neubrandenburg. Sie hatten sich hier verabredet. Auf den ersten Blick konnte Ogun keine Überwachungskameras erkennen. Vielleicht waren sie unter der Dachleiste des angrenzenden Parkhauses versteckt. Wie auch immer, er hatte sich recht auffällig mit dem Roller an der Schranke vorbeigequetscht. Es war sozusagen Millimeterarbeit gewesen. Auf alle Fälle war diese Aktion aufwendig genug, um jemanden, der vor den Beobachtungskameras saß, zu aktivieren. Es war ein Wochentag und 11 Uhr und es herrschte wenig Betrieb. Nur 2 Autos standen auf diesem Notfallparkplatz, der weniger Parkgebühren kostete als der Besucherparkplatz. Ein großes Schild wies allerdings darauf hin, dass sollte man kein Notfall sein, man nachzuzahlen hätte. Dann sah Ogun vom Haupteingang des Krankenhauses her einen Mann im wehenden grauen Kittel auf sich zukommen. Als er noch 10 Meter entfernt war, rief er schon, »Sie können hier nicht stehen mit dem Roller.« »Ach so«, sagte Ogun, »ich dachte, weil ich neben der Schranke durchpasse, wäre das okay.« »Nein, nein«, sagte der Mann, »dieser Parkplatz ist nur für Pkw und nur für Notfälle.« »Und was machen Notfälle, die mit dem Roller kommen?«, fragte Ogun neugierig. Der Mann zuckte die Achseln und sagte, »Notfälle kommen eigentlich nicht mit dem Roller.« »Dann bin ich sozusagen ein neues Problem, für das erst eine Lösung gefunden werden muss«, lachte Ogun. Dann ging die Schranke hoch und ein schwarzer Passat fuhr auf den Parkplatz. Susanne Tröger stieg aus, zeigte ihren Dienstausweis und sagte, »Schon okay, der komische Typ gehört zu uns, wir ermitteln hier.« Der Hausmeister nickte und sagte, »Na, dann ist ja alles in Ordnung.« »Ja«, sagte Frau Tröger, »alles in bester Ordnung.« Sie schauten beide dem Mann hinterher, der gemächlich zum Haupteingang des Krankenhauses zurückschlenderte. »So sind wir«, sagte Ogun dann, »wenn wieder alles in Ordnung ist, sind wir scheinbar in Frieden. Dabei ist es die Unruhe, die uns in die Tiefe führt.«
»Du meinst den Sucher nicht entkommen lassen?«
»Genau«, sagte Ogun. »Der Teil des Geistes, der ständig sucht, erweckt in uns das Gefühl, dass es etwas zu finden gibt. Aber es gibt nicht etwas zu finden, weil die Wahrheit kein Ding ist. Die Wahrnehmung muss also gereinigt werden. Denn wir haben uns selbst davon überzeugt, dass Wahrnehmen immer aus Subjekt und Objekt besteht. Und so haben wir vergessen, dass der Suchende und das Gesuchte dasselbe sind. Wer an diese Art der Trennung glaubt, für den ist Suchen der Lebensinhalt geworden.«
»Du meinst«, sagte Frau Tröger, »das Versprechen des Ego-Denksystems suche und finde nicht.
Und wie es im Kurs so schön heißt, das einzige Versprechen, das Ego-Denksystem halten wird.«
Genau, sagte Ogun, Donnerwetter, du bist schon richtig kursbeschlagen.
Ja, mir macht die Arbeit mit dem Buch viel Freude, sagte die Hauptkommissarin. Ach übrigens, vielen Dank für den ausführlichen Brief aus Texel.
Es hat mich sehr gefreut, dass mich meine Intuition in dem Fall Gerhard Schwab nicht getäuscht hat.
Aber den Fall, den du dir jetzt angelacht hast, sagte sie, ist vielleicht ein anderes Kaliber. Richard Wildbolz hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit dieser Fall ein Mordfall werden sollte. Offiziell hat sich mein Chef natürlich nicht darauf eingelassen, aber der Druck war so groß, dass er mich inoffiziell gebeten hat, in dem Fall zu ermitteln. Dieser Parkplatz hier ist, vorausgesetzt, man schenkt dem Fahrer Glauben, einer der beiden möglichen Tatorte. Die Überwachungskameras, die übrigens dort versteckt sind, sie deutete auf das Parkhaus, zeigen allerdings keinerlei Indizien, dass der Diebstahl hier stattgefunden hat. Sie zeigen, wie der Fahrer kommt, den Organkoffer einschließt und dann noch einmal zum Haupthaus geht, um, wie er sagt, die Toilette aufzusuchen. Nach einigen Minuten kommt er zurück und fährt weg. Das ist alles, was die Bilder zeigen. Meinte Ogun, warum ist er nicht vorher auf Toilette gegangen, während das Organ entnommen wurde?
Gute Frage, sagte Frau Tröger. Genau die habe ich auch gestellt. Und der Fahrer sagte, er habe einfach ein zu spannendes Buch gelesen. Und erst hier auf dem Parkplatz gemerkt, dass er nochmal musste. Ihm war außerdem bewusst, dass er noch einmal tanken musste. Aber er sagte, er wolle nicht auf der Tankstelle gehen, weil die Toiletten dort immer so verdreckt seien. Und lieber die hygienisch saubere Besuchertoilette des Krankenhauses nutzen. Ich fand dies nachvollziehbar.
Machte Ogun wieder. Welches Buch hat er denn gelesen?
Gute Frage, lachte Susanne, aber ich habe sie nicht gestellt.
Das ist wohl deine männliche Intuition, beide lachten.
Aber du kannst ihn gerne selber fragen. Ich fände es interessant, von dir eine Einschätzung zu bekommen, ob du ihn für glaubwürdig hältst. Er wohnt übrigens gar nicht so weit weg von hier. Ich müsste dich allerdings vorher anmelden. Und ich hätte eine Bedingung.
Welche? Fragte Ogun.
Dass du deinen Klienten nicht mit zu ihm hinschleppst. Denn dies hat dein Klient mehrfach versucht, aber ich finde es nicht richtig.
Ich auch nicht, sagte Ogun. Der Fahrer hat wahrscheinlich genug mit seinen Schuldgefühlen zu tun.
Genau das, sagte sie. Auf mich wirkte er glaubwürdig, um das vorwegzunehmen. Er ist seit 10 Jahren bei der Firma angestellt und arbeitet auch weiter für sie. Die Firma macht hauptsächlich Krankentransporte und hat einen sehr guten Ruf. Die Organtransporte fallen nur selten an. Der Fahrer hat nach dem Vorfall seinen Chef gebeten, nur noch Krankentransporte zu machen, denn die Sache hatte ihn zu sehr aufgeregt.
Mehr gibt's hier eigentlich auch nicht zu sehen, fuhr die Hauptkommissarin fort.
Und ich würde vorschlagen, dass wir uns noch die Tankstelle zusammen anschauen. Sie ist nicht weit von hier.
Sehr gerne, sagte Ogun.
Okay, dann fahr einfach hinter mir her.
Die Tankstelle war eine große, freie Tankstelle, kurz hinter der Stadtgrenze. Am Rande der Tankstelle, neben einer offenbar aufgegebenen Imbissbude, gab es eine überdachte Holzbank, wie man sie an Picknickplätzen findet. Ogun und die Hauptkommissarin vom K12 in Neubrandenburg setzten sich dorthin, sodass sie beide einen guten Blick auf die Tankstelle hatten. Die Tankstelle war groß und hochfrequentiert. Am seitlichen Rand, direkt neben ihrer Bank, gab es auch eine Zapfanlage für Autogas. Hier hat der Fahrer getankt, bevor er weiter nach Berlin gefahren ist, erklärte Frau Tröger.
Warum hat er dies nicht vorher erledigt? Fragte Ogun.
Nun, weil die Tankstelle ohnehin am Weg liegt und von vornherein klar war, dass es keine Blaulichtfahrt sein muss. Außerdem ist dies die Firmentankstelle. Das heißt, es gibt einen Vertrag mit der Transportfirma und dieser Tankstelle. Alle Firmenwagen werden hier betankt. Übrigens sehr umweltfreundlich mit Autogas.
Aha, sagte Ogun, das heißt, er hat hier, außen, wo wir sitzen, an der Autogas-Zapfsäule getankt, richtig?
Richtig, sagte Susanne.
Ogun zählte 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe 5 Überwachungskameras, Susanne, also sollte der Fall doch gar kein Problem sein, oder?
Susanne lächelte ihn rätselhaft an und sagte,
die Überwachungskameras sind genauso wie unser Geist in die Unbewusstheit gegangen.
Sie sind was? Fragte Ogun.
Nun, grinste Susanne,
das ist eben das Interessante an dem Fall. Die Aufzeichnungsfunktion ist genau an diesem Tag und zu dieser Zeit ausgefallen, als der Fahrer hier getankt hat. Das heißt, die Überwachungsfunktion ist sozusagen unbewusst geworden. Denn ausgefallen ist nur die Aufzeichnung. Und deshalb ist es den Angestellten überhaupt nicht aufgefallen. Aber natürlich hat keiner der Angestellten bei dem Geschäftsgang, den du hier gerade siehst, Zeit auf die Monitore zu schauen. Genauso wie unser Geist ständig mit verschiedensten Problemen des Körpers befasst ist und keine Zeit hat, in die Tiefe zu gehen und sich überdies überhaupt nicht daran erinnern kann, Trennung gewählt zu haben. Verstehst du jetzt?
Ja, sagte Ogun, ich verstehe. Dies wird wohl kaum ein Zufall sein.
Nein, sicherlich nicht, lachte Susanne. Genauso wenig, wie es ein Zufall ist, dass das Ego-Denksystem uns geistlos halten will. Ist den Angestellten irgendetwas aufgefallen?
Ja, sagte Susanne. Zwei haben übereinstimmend beobachtet, dass ein großes russisches Auto, wahrscheinlich ein Mercedes, zeitgleich hier getankt hat. Das Auto hatte getönte Scheiben und wurde mit Diesel betankt. Die Kassiererin kann sich aber nicht an die Person erinnern, die bezahlt hat. Auf jeden Fall niemand, der in irgendeiner Weise russisch wirkte oder einen russischen Akzent hatte. Aber so ist die russische Spur entstanden, die sowohl wir als auch die beauftragte Detektei eine Zeit lang verfolgt hat, ohne jedes Ergebnis. Dein Klient hat sich allerdings auf die Idee versteift, dass der Fahrer schuldig wäre. Dein Klient, Richard Wildbolz, und ich finde den Namen Wildbolz so schön, weil er sich genauso benimmt, hat zunächst versucht, dass aus diesem Fall ein Mordfall wird, weil er weiß, dass dann größere Ressourcen zur Verfügung stehen. Als nächstes hat er von uns verlangt, dass wir den Fahrer beschatten lassen, wozu ich allerdings keinen Anlass gesehen habe. Daraufhin hat er eine private Detektei eingeschaltet, die genau diese Beschattung durchgeführt hat, ohne jedes Ergebnis. Hat der Fahrer auf seinem Weg zur Charité nochmals angehalten? Fragte Ogun.
Nein, nach eigenen Angaben nicht und wie gesagt, ich halte ihn für glaubwürdig. Das Fahrzeug war aber nicht satellitenüberwacht, wie zum Beispiel Geldtransporter, von daher haben wir nur seine Glaubwürdigkeit.
Weißt du, ich habe folgendes Gefühl bei diesem Fall, fuhr Susanne dann fort.
Ich habe das Gefühl, genau wie in der Geistesschulung, dass die Lösung so offensichtlich ist, dass ich sie ständig übersehe, verstehst du?
Oh ja, sagte Ogun, das verstehe ich sehr gut. Aber dann bleibt doch die Frage, wo ist unser Widerstand?
Wie meinst du das? Fragte Susanne.
Nun, sagte Ogun, in der Geistesschulung ist es so, dass wir das Offensichtliche nicht wahrnehmen, weil wir es nicht sehen wollen. Wir sind nicht bereit hinzuschauen. Nicht, weil wir zu faul sind oder unfähig dazu, sondern weil wir zu viel Angst haben. Die Angst zu reduzieren, hinzuschauen, ist das Entscheidende bei der Geistesschulung. Und deshalb ist es der Schwerpunkt von Ein Kurs in Wundern. Es fühlt sich ausgesprochen unangenehm an, wenn unsere Gedanken und unsere Glaubensinhalte in Konflikt geraten. Aber diese Art von Reibung ist genau der Motor der Geistesschulung, verstehst du? Diese Art von Reibung zuzulassen ist der Kern der Geistesschulung. Deshalb ist Geistesschulung weniger ein Tun als ein Zulassen. Nehmen wir an, du arbeitest mit dem Lektionssatz aus dem Kurs: Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Der Kurs bittet dich, mit diesem Gedanken zu arbeiten, nicht ihn zu glauben. Und während du tagsüber mit diesem Gedanken intensiv arbeitest, gehst du ständig durch eine Welt der Körper und erlebst dich ständig als Körper. Diese innere Reibung zuzulassen, ist der wichtige Punkt bei der Geistesschulung. Religionen, ja auch viele sogenannte spirituelle Systeme, Suchtmittel und Ablenkungen bieten dir scheinbar einen Ausweg, eine Pufferzone, damit diese Reibung nicht spürbar ist. So wie bei unserem Hausmeister gerade, der einfach nur von einer Autorität hören wollte, dass alles in Ordnung ist. Verstehst du? Machte diesmal Susanne. Aber was heißt dies jetzt für unseren Fall? Das ist eben die spannende Frage, sagte Ogun. Das ist die Frage, wo ist unser Widerstand? Warum können wir die einfache Lösung nicht sehen? Welche unserer Annahmen stimmen einfach nicht? Welche unserer Programmierung oder Konditionierung steht uns im Weg? Wo ist unser blinder Fleck? Verstehst du? Verstehe, nickte Susanne. Eine Weile brüteten sie beide vor sich hin. Hast du noch Zeit für einen Kaffee? Fragte Susanne. Ogun nickte, ja gerne. Okay, sagte sie dann, hier in der Nähe kenne ich eine Imbissbude, die zwar ein fürchterliches Essen macht, aber einen sehr guten Kaffee und man kann draußen sitzen. Hast du Lust? Ogun nickte. Gut, sagte Susanne, dann fahr nochmal hinter mir her. Sie saßen an einem wackeligen Tisch vor der arabischen Oase. So hieß die Imbissbude, die sich an der Ecke Salvator Allende Allee und Juri Gagarin Straße in der Oststadt von Neubrandenburg befand. Vor ihnen standen zwei Tassen mit heißem arabischen Kaffee. Ogun hatte etwas Zucker in seinen Kaffee getan und rührte gedankenverloren in der Tasse. Gegenüber war ein Ärztehaus mit einer Apotheke, und Ogun und Susanne beobachteten fasziniert einen Fensterputzer, der im dritten Stock die Fenster von außen putzte, indem er auf einem schmalen Sims balancierte und sich nur mit einer Hand festhielt. Genauso sind wir, sagte Susanne, während Ogun weiter in seinem Kaffee rührte. Sie deutete auf den Fensterputzer gegenüber und fuhr fort, er riskiert für ein paar Euro seinen Hals, um die Fenster von außen zu putzen. Sicher nicht, weil dies von ihm verlangt wird, er könnte ja auch eine Verlängerung benutzen, sondern weil der Thrill ihm Freude macht. Bei der Kripo haben wir nie Nachwuchssorgen. Junge Kolleginnen und Kollegen melden sich, obwohl die Arbeitszeiten grausam, die Bezahlung schlecht und die Aufstiegsmöglichkeit minimal ist. Aber die dunkle Seite des Menschen zieht sie magisch an. Genauso wie bei mir, als ich jung war. Der Kurs nennt das wohl die Anziehungskraft der Schuld. Und diese Anziehung existiert nur in der Vorstellung, oder? Genau, sagte Ogun. In Kapitel 18 des Kurses heißt es, in keinem einzigen Augenblick existiert der Körper überhaupt. Immer erinnert man sich an ihn oder nimmt ihn gedanklich vorweg. Nie wird er jedoch gerade jetzt erfahren. Nur seine Vergangenheit und Zukunft lassen ihn wirklich erscheinen. Die Zeit kontrolliert ihn völlig, denn die Sünde ist nie gegenwärtig. In jedem beliebigen Augenblick würde die Anziehungskraft der Schuld als Schmerz und als sonst nichts empfunden und deswegen gemieden werden. Sie hat jetzt keine Anziehung. Ihre ganze Anziehungskraft existiert nur in der Vorstellung und deshalb muss man sie sich in der Vergangenheit oder in der Zukunft vorstellen. Aber, lachte Susanne, das zu lesen und es wirklich zu beobachten, sind zwei verschiedene Paar Dinge, richtig? Genau, sagte Ogun, aber dieses Beobachten wird immer häufiger geschehen, wenn die Angst reduziert wird. Die Angst hinzuschauen. Die Angst davor, die Reibung, von der wir gesprochen haben, zuzulassen. Und dafür ist das Übungsbuch des Kurses eine wunderbare Möglichkeit. Wenn du mit diesen Übungen arbeitest, wird dir langsam aber sicher klar und du wirst erkennen, dass die Welt an sich neutral ist und erst durch deine Bewertungen und Urteile wird die Welt, die du siehst, zu einem schrecklichen oder zu einem friedlichen Ort. Du allein entscheidest, was du für wahr nimmst und das nennen wir dann Wahrnehmung. Und außerdem ist da noch die Möglichkeit, die du während der Corona-Zeit beschritten hast. Erinnerst du dich? Susanne überlegte eine Weile und sagte dann, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Nun, sagte Ogun, du hast in dieser Zeit gelernt, die Massenmedien abzuschalten. Du hast dir nicht mehr deine tägliche Portion Angst, Grausamkeit, Sorge, Anspannung und Manipulation abgeholt, sondern du hast deinen geistigen Fokus auf das gerichtet, was dir Freude macht und was der Kurs den Willen Gottes tun nennt, nämlich deine Orchideen, oder nicht? Stimmt, sagte Susanne. Am Ende war ich ganz zufrieden in meinem Kellerbüro und hatte viel Zeit, mich mit den Gedanken von Nisargadatta Maharaj zu beschäftigen und zu beobachten. Ich alleine bestimme, worauf ich meinen Fokus setze. Sie lächelte und nippte an ihrem Kaffee. Inzwischen hatte sich der Fensterputzer noch weiter hinausgewagt und wurde von einem Kollegen an der Gesäßtasche festgehalten. Ogun deutete darauf und sagte, die Hand an der Gesäßtasche wird dem Kollegen im Ernstfall wenig nützen. Und doch ist auch dies ein gutes Bild für den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist hält uns die ganze Zeit an der Gesäßtasche, aber nicht, um uns notfalls festzuhalten, wenn wir stürzen, sondern um uns daran zu erinnern, dass wir gar nicht im dritten Stock stehen, sondern auf dem Boden der Wirklichkeit. Auch wenn es sich ganz anders anfühlt. Wir können jederzeit einen Schritt zur Seite gehen und die Situation von über dem Schlachtfeld betrachten, ohne dass irgendetwas passiert. Denn wir sind kein Körper, sondern wir benutzen ihn nur. Schweigend beobachteten sie weiter die Zirkuseinlage des Fensterputzers. Und als er wieder hereinkletterte, applaudierten sie laut. Der Mann verbeugte sich, lächelte und winkte herüber.